Urlaubszeit steht ja nun bald wieder vor der Tür. Und es gibt Orte, da zieht es Menschen immer wieder hin. Nicht nur zum Ausspannen, sondern um auch spirituelle Erfahrungen zu sammeln. Hört mal, wie religiös die folgenden Zitate von Bergsteigern klingen. Der Berg, er ist einfach da, imposant, massiv, geradlinig. Er bleibt unerschütterlich, beherrschend. Es bleibt mir nichts übrig, als mich ihm zu fügen. Wenn ich am Leben bleiben will, muss ich auf der Hut sein und ihn respektieren. Das hat eine französische Alpinistin gesagt. Und ein anderer aus Südtirol sagt, ein Gipfel gehört dir erst, wenn du wieder unten bist, denn vorher gehörst du ihm. Tief im Inneren wissen viele Menschen, es gibt Situationen, da solltest du Ehrfurcht empfinden. Es gibt Momente, da hängt das Leben an einem mehr oder weniger dicken Seil, oder soll ich sagen Faden. Und vielleicht überrascht es uns gar nicht mal so sehr zu hören, dass auch Gott immer mal wieder seine Leute zu einem Berg beruft. Und die Besteigung ist nicht einfach. Es gibt keine Seilbahn für alle, die das kräftezehrende Klettern scheuen. Ganzer Einsatz ist gefragt. Und ich habe einen Psalm gefunden, das ist zwar jetzt keiner dieser typischen Aufstiegspsalmen, aber Psalm 15 beschreibt Gottes Berg und wie man dort hochkommt, wie folgt. Jahwe, wer darf Gast in deinem Zelt sein? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer vorbildlich lebt und tut, was richtig ist vor dir? Wer durch und durch wahrhaftig ist und andere nicht schlecht macht? Wer seinem Freund nichts Böses antut und seinen Nachbarn nicht kränkt? Wer den Verworfenen verachtet, aber die Gottesfürchtigen ehrt? Wer sein Versprechen nicht ändert, auch wenn es ihm Nachteile bringt? Wer keine Wucherzinsen nimmt und sich nicht bestechen lässt, um Schuldlosen zu schaden, der steht immer auf sicherem Grund. Wenn ich das lese, und bestimmt geht es euch ähnlich, dann klingt der Berg Gottes nach einer großen Herausforderung. Kann denn irgendjemand ihn besteigen, ohne ins Rutschen zu kommen, ohne abzustürzen? Übrigens, als man Edmund Hillary, den Erstbesteiger des höchsten Gipfels der Erde, fragte, warum steigst du überhaupt auf Berge? Hat er gesagt, weil sie da sind. Ich glaube aber, so leichtfertige Worte kann niemand sagen, wenn er oder sie vor Gottes Berg steht. Wer kann in der Gegenwart des Heiligen, allmächtigen Gottes treten, ohne zu vergehen? Wer besitzt die moralische Kletterausrüstung, um diesen Aufstieg ohne Schaden zu wagen? Ich glaube, wenn Juden diese Worte lesen, erinnern sie sich sicherlich an einen Berg, auf dem fast wortwörtlich Betreten verboten dran stand. Wisst ihr, welchen Berg ich meine? Sinai. Ein Berg, den das aus Ägypten befreite Volk nach dem Auszug erreichte. Ein Berg, der im göttlichen Feuer brannte. Ein Berg, der Ehrfurcht gebot, weil ein ehrfurchtgebietender Gott Gebote gab. Ich lese ein paar Worte aus 2. Mose 19. Dann sagte Jahwe zu Mose, geh zum Volk und sorge dafür, dass sie sich heute und morgen auf die Begegnung mit mir vorbereiten. Sie sollen ihre Gewänder waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird Jahwe vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Du musst das Volk ringsum abgrenzen und ihnen einschärfen. Nehmt euch in Acht, steigt nicht auf den Berg, kommt nicht einmal an seinen Fuß. Jeder, der den Berg antastet, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren. Und wer es dennoch tut, darf nicht am Leben bleiben. Wow, solche Worte. Zunächst durfte nur Mose den Berg besteigen. Und ziemlich genau 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten gab Gott dann sein Gesetz, von denen uns wahrscheinlich am allermeisten die 10 Gebote bekannt sind. Das hatte alles eine Wirkung auf die Kinder Israels. Wir lesen auch, alles Volk sah den Donner und Blitz und den Ton der Posaunen und den rauchenden Berg. Als nun das Volk solches sah, zitterte es und stand von Ferne und sprach zu Mose, rede du mit uns, wir wollen zuhören. Aber Gott soll nicht mit uns reden. Wir müssten sonst sterben. Man spürt die Ehrfurcht, ne? Und hinzu kommt noch diese Distanz. Ja, und diese Distanz, die war es dann auch, ne? Mit dem Fortbleiben von Mose, der lange vom Berg nicht runterkam, da haben sie vergessen. Und es kam zu einer Tragödie, weil unten im Tal stattdessen eine abgöttische Party rund um ein goldenes Kalb gefeiert wurde. Und das, obwohl sie kurz vorher gesagt hatten, wir wollen alles tun, was Jahwe gesagt hat. 3000 Menschen starben an einem Tag. Mehr als jemals an irgendeinem anderen Berg an einem Tag gestorben sind. Gott nimmt sein Gesetz ernst. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber gleichzeitig liebt Gott dieses Volk und sein Gesetz enthielt auch Anweisungen für ein liebevolles Miteinander. Aber damit ein heiliger Gott inmitten von Menschen wohnen kann, die unvollkommen sind, braucht es Vorkehrungen. Gott, der am Rauch und Feuer auf den Berg Sinai herunterkam, zog damals in ein transportables Heiligtum ein und später in einen festen Tempel. Es wirkte wie eine Gemeinschaft, aber mit strikten Grenzen. Die vielen Opfer, die vielen Zeremonien. Sie können zwar zeigen, was Gott will, aber kein Mensch ist in der Lage, den Willen Gottes vollkommen zu tun. Übrigens, manche Touristen, vielleicht kennt ihr auch jemanden oder vielleicht wart ihr schon mal dort, sie pilgern heute auf die Sinai-Halbinsel und besteigen den Berg, der heute im Atlas Sinai heißt. Es darf aber bezweifelt werden, dass die Lokalität stimmt. Noch Paulus hat gewusst, dass der Berg Sinai sich in Arabien befindet. Ein anderer, heute weit weniger beachteter Berg, könnte der ursprüngliche Berg Sinai gewesen sein. Ich hoffe, ich habe niemanden enttäuscht jetzt. Aber Gott sei Dank, es kommt ja nicht darauf an, den richtigen Sinai bestiegen zu haben. Denn Gottes Geschichte ist ja weitergegangen und Gott will das weiterführen, was er einst am Sinai begonnen hat. In der Schriftlesung aus Micha 4 vorhin haben wir von einem neuen Berg gehört. Dieser Berg heißt Zion. Und ein Berg mit diesem Namen oder ein Hügel liegt wörtlich und wirklich in der Stadt Jerusalem. Dort kann man heute noch hingehen. Man kann auf den Zionsberg gehen. Ich war 1998 dort und Bibelleser wissen, dass Zion letztendlich ein Sinnbild für die gesamte Stadt Jerusalem ist, wo Gott ja auf besondere Weise mit seinem Volk gewohnt hat, symbolisiert durch den Tempel. Und jetzt kündigt dieser Prophet Micha erstaunliche Dinge an. Am Ende der von Gott bestimmten Zeit, und gemeint ist damit nicht unbedingt das Weltende, das will ich gleich vorausschicken, am Ende der von Gott bestimmten Zeit strömen viele Menschen nach Jerusalem, um Weisung von Gott zu empfangen. Ich lese es nochmal aus der neuen evangelistischen Übertragung. Kommt, wir ziehen zum Berg Jahwes, zum Haus, das dem Gott Jakobs gehört. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Klingt bekannt, diese Worte. Fast genau wie das, was die Israeliten am Fuße des Sinai gesagt haben. Und irgendwie ist das wie ein zweites Sinai-Event. Nur an einem anderen Berg und unter ganz anderen Begleitumständen. Diesmal fallen keine Menschen tot um. Stattdessen lesen wir, dass Schwerter zu Pflugscharen gemacht werden und Speere zu Winsermessern. Eine tolle Zukunftsvision, oder? Kein Volk greift mehr das andere an. Niemand übt mehr für den Krieg. Wie schön wäre das, wenn das wahr würde. Wusstet ihr, dass ausgerechnet die damalige Sowjetunion am 4. Dezember 1959 den Vereinten Nationen, der UNO, die Bronzeskulptur Schwerter zu Pflugscharen geschenkt hat, gemacht von einem Russen, von Jewgeni Vucetich? Steht jetzt noch im Garten der UNO in New York. Später benutzten dann Protestgruppen in der ehemaligen DDR dieses Motiv, um gegen die militärische Aufrüstung zu demonstrieren und gleichzeitig für Frieden sich einzusetzen. Ja, und da es auf dieser Welt selten überall Frieden gab, verorten viele diese Erfüllung von Michas Worten weit in die Zukunft. Viele denken an ein Zeitalter, was erst noch kommen muss. Ist das so? Behalten wir die Worte von Micha im Hinterkopf. Was feiern wir eigentlich an diesem Wochenende? Vor allem im Raum der Volkskirchen und der jüdischen Glaubensgemeinschaften wird an diesem Wochenende ein Fest gefeiert, welches sich Pfingsten nennt. Und es findet 7 Wochen nach Ostern, bzw. nach Passa statt. Wochenfest nennen es die Juden. Zählt man den Ostersonntag als ersten Tag, dann sind es genau 50 Tage. Und die griechische Zahl 50 ist Pentekoste, woher unsere amerikanischen Freunde den Begriff Pentekost für Pfingsten bekommen. Überlegen wir mal kurz, was ist zu Pfingsten eigentlich passiert? War da nicht auch Feuer im Spiel? Nicht buchstäblich, aber das Brausen und die Windgeräusche, sie zeigten das Kommen von Gottes Geist an. Und dann hat ein einfacher Fischer namens Simon Petrus eine brennende Rede gehalten, die jeglichen Sprachbarrieren getrotzt hat und jüdische Menschen, die aus aller Herren Länder nach Jerusalem gekommen sind, hören die Anweisungen, man könnte sagen die Tora Gottes. Und das 50 Tage nach Passa, nachdem Jesus durch sein Opfer für die Befreiung von der Sünde bezahlt hat. Die Zuhörer erfahren, dass Jesus von Nazareth unschuldig gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Dass er jetzt König ist und herrscht, wie wir in dem Lied vorhin gesungen haben. Ne? Du bist unser König, o Herr, du sitzt auf dem Thron, o Gott. Merkt ihr die Zeitform? Ist nicht Zukunft, nicht Vergangenheit, ist Gegenwart. Jesus herrscht. Das war die Hauptnachricht zu Pfingsten. Der Auferstandene ist jetzt König. Die Zuhörer haben dann natürlich gefragt, was sie tun sollen. Und sie waren bereit, alles zu tun, was der Auferstandene verlangte. Petrus hat es ihnen gesagt, kehrt um und es lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wiederum, 3000 Menschen sterben. Nein, vielmehr muss es doch heißen, 3000 Menschen finden zum wahren Leben in Jesus. Wer allerdings versteht, was biblische Bekehrung ist, der kann bejahen, dass dabei auch der Tod eine Rolle spielt. Wer ohne Christus lebt, der ist geistlich gesehen tot. Wer aber umkehrt und diesen Neuanfang wagt, der steht zu einem neuen Leben auf. 3000 Menschen, eine interessante Parallele. Pfingsten ist eine Neuauflage der Begegnung Gottes an einem Berg. Nur, dass es diesmal nicht der Sinai ist, sondern der Berg Zion, also Jerusalem. Der Geist Gottes erhält Einzug. Diesmal nicht in ein Heiligtum aus Holz und Stein, sondern in ein Heiligtum aus lebendigen Baustein, aus Jüngern. Gott wohnt jetzt direkt unter seinem Volk. Ich habe einst mit einem Theologen über dieses Thema geredet und ich habe ihn gefragt, wie er die Worte aus Micha 4 versteht. Für ihn lag das alles noch in der Zukunft. Ich habe ihn dann gefragt, Sie stimmen mir doch sicherlich zu, dass es hunderte von Prophezeiungen über den Messias gibt im Alten Testament, die alle erfüllt sind. Er stimmte zu. Ich fragte weiter, dann müsste es doch auch eine Prophezeiung geben, die ankündigt, dass viele Pilger zu Pfingsten nach Jerusalem kommen, dort die gute Nachricht hören und sie dann in der ganzen Welt verbreiten. Und dann sagte er zu mir, so eine Stelle ist mir nicht bekannt. Darauf fragte ich, wie wäre es damit? Kommt, wir ziehen zum Berg Jahwes, zum Haus, das dem Gott Jakobs gehört. Er soll uns lehren, was recht ist, was er sagt, wollen wir tun. Denn von Zion geht die Weisung aus, von Jerusalem das Wort Jahwes. Er schaute mich an und sagte, so habe ich das noch nie gesehen. Aber darum geht es im gesamten Buch der Apostelgeschichte. Jesus verhieß seinen 12 Aposteln, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sei. Und wo? In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Die Lehre Gottes, seine gute Nachricht, sollte sich von Jerusalem über die ganze Welt verbreiten. Das geschieht nicht erst in einem künftigen Zeitalter. Dieses Projekt läuft bereits seit 2000 Jahren. Jesus ist jetzt König. Ja, schon mag jemand sagen, aber wo ist der Friede? Ich sehe ihn nicht. Momentan werden keine Waffen für sinnvolleren Gebrauch recycelt. Eher im Gegenteil, oder? Aber ich glaube, wir müssen uns daran erinnern, was Jesus über den Frieden gesagt hat. In Johannes 14, Vers 27 sagt Jesus zu seinen Aposteln, was ich euch schenke, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Habt keine Angst. Und dann Johannes 16, Vers 33. Ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben. Aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Der Frieden, von dem Jesus redet, und der Frieden, den der Prophet Micha gemeint hat, das ist kein Frieden, der von außerhalb, von außen in der Welt auf die Menschen einwirkt. Es ist ein Frieden, der zuerst denen geschenkt wird, die Jesus nachfolgen. Und dort, wo diese Botschaft angenommen wird, da breitet sich dieser Frieden aus. Und klettert man weiter in der Apostelgeschichte, so sieht man, wie die ersten Christen miteinander umgingen und wie ihre Beziehung zu Gott aussah. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, berichtet uns Lukas, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Die waren beharrlich. Das war kein Hype, ne? So ein neuer Trend, der mal cool ist eine Zeit lang und dann wieder abflaut. Das war Beständigkeit. Und noch eins fehlte nicht. Das eben war Vers 42. Im Folgevers heißt es, jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Merken wir, durch Jesus gibt es nicht mehr die Distanz wie damals am Sinai. Aber ohne Ehrfurcht geht es nicht. Egal vor welchem Berg Gottes sein Volk steht, das dürfen wir nicht vergessen. Gott ist unser Vater. Aber passen wir auf, dass wir ihn nicht verwechseln mit einem netten Onkel, der uns alles Mögliche durchgehen lässt. Viele haben nun versucht, im Laufe der Geschichte die Vision von Micha wahr werden zu lassen. Manche haben es mit einem unvollkommenen Gottesbild versucht, andere haben es gar ohne Gott probiert. Wir wohnen ja nun in einer Stadt, die ein paar Jahrzehnte lang nach Karl Marx benannt war. Und ihr wisst sicherlich, wenn ihr damals im sozialistischen Unterricht gut aufgepasst habt, dass dem Karl Marx eine klassenlose Gesellschaft vorschwebte. Irgendwann in der fernen Zukunft, wenn der böse Kapitalismus überwunden ist, ne? Eine Gesellschaft, bei denen allen alles gehört. Das klingt gut, ne? Aber es scheitert an den Menschen, die sowas nicht umsetzen können. Aber, und jetzt kommt das große Aber, da wo die Herrschaft des einzig gerechten Königs Jesus Christus anerkannt wird, da kann so etwas geschehen. Jedenfalls so lange, wie es erforderlich ist. Woher wissen wir das? Wir wissen das, weil es uns berichtet wird. Apostelgeschichte 4, Verse 32 bis 35 lese ich jetzt. Und ich wünschte, Karl Marx hätte das gelesen. Vielleicht hätte ihn das in eine ganz andere Richtung gebracht. Hört mal. Die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Wenn das nicht nach Frieden klingt, weiß ich auch nicht, ne? Niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als Privateigentum. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Machtvoll bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und ein großer Segen lag auf ihnen allen. Keiner in der Gemeinde musste Not leiden. Denn wer ein Haus oder ein Grundstück besaß, verkaufte es, wenn nötig, und stellte das Geld der Gemeinde zur Verfügung. Man tat das, indem man es vor die Apostel hinlegte. Davon wurde jedem Bedürftigen zugeteilt, was er brauchte. Wow. Das hört sich wie ein utopisches Friedensreich an, oder? Davon kann jeder Kommunist nur träumen. Aber der entscheidende Unterschied ist der König dieses Reiches. Während es im Kommunismus oft hieß, was dir gehört, gehört mir. Sagt uns Jesus, was mein ist, gebe ich euch. Und wem viel gegeben ist, der kann viel in praktischer Liebe austeilen. Fast 2000 Jahre sind seitdem vergangen und die spannende Frage ist doch, was bleibt von Pfingsten, von jenem ersten Pfingsten und von dieser utopisch anmutenden Gemeinschaft? Manche wollen die besonderen Zeichen und Wunder der Apostel reproduzieren, Gott aber knüpft die Heilung von Gebrechen heute nicht mehr an das Wirken besonderer Einzelpersonen. Aber wir erleben, dass das Gebetsleben der ganzen Gemeinde eine Wirkung haben kann. Wenn wir genau lesen, dann erfahren wir, was bleiben soll, was bleibend ist. Laut Apostelgeschichte 2, Vers 42 tun wir gut daran, der apostolischen Lehre treu zu bleiben, in Gemeinschaft zu bleiben, im Brotbrechen und ja, ganz wichtig, in den Gebeten. Auch der Weg, wie Gott Menschen in diese Gemeinschaft ruft, der war nicht nur auf die damalige Zeit beschränkt. Dass Gott umkehrwillige Menschen bei ihrer Taufe mit neuem Leben segnet und vor allem mit dem Heiligen Geist beschenkt. Diese Verheißung gilt laut Folgevers auch allen zukünftigen Generationen. Sogar Menschen, die noch in der Ferne sind. Ist das nun alles, was von Pfingsten bleibt? Ich meine, irgendwann löste sich auch diese Urgemeinde wieder auf. Viele zogen weiter und machten das Wort an anderen Orten bekannt. Manche wurden aber auch schwach und haben Gott den Rücken gekehrt. Was bleibt von Pfingsten? Wenn die Worte von Micha etwas damit zu tun haben, was damals passiert ist, enthalten sie dann vielleicht auch einen Hinweis, wie es weitergehen kann. Hören wir nochmal rein, was er gesagt hat. In Micha Kapitel 4, ab Vers 6. An jenem Tag spricht der Herr, will ich das Hinkende sammeln und das Verstoßene zusammenbringen und die, denen ich Unheil zugefügt habe, und will aus dem Hinkenden einen Überrest machen und aus dem, was weit entfernt war, ein starkes Volk. Und der Herr wird über sie herrschen auf dem Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit. Ein schönes Bild. Ein starkes Volk, welches in alle Ewigkeit auf Gottes Berg stehen darf. Die Vision verheimlicht uns nicht, dass es Zeiten gibt, wo einige schwach werden. Aber Gott ist da, um das Schwache zu stärken. Und es ist genau dieses Bild, und es ist wie ein weiteres Puzzleteil, dieses Bild greift der Schreiber des Hebräerbriefes auf. Und mit dieser Schriftstelle wollen wir zum Schluss kommen. Im Hebräerbrief Kapitel 12 klingen Worte, die besser nicht passen könnten. Hebräer 12, ab Vers 12. Stärkt also eure müden Hände und die zitternden Knie und geht auf geraden Wegen, damit lahm gewordene Füße nicht auch noch verrenkt, sondern vielmehr geheilt werden. Bemüht euch ernstlich um Frieden mit allen und um ein geheiligtes Leben, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Achtet aufeinander, dass niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Merken wir, das Friedensreich wächst nicht per Autopilot. Wir müssen uns auch um Frieden bemühen und aufpassen, dass wir nicht die Gnade Gottes verpassen. Und ein paar Verse weiter nimmt uns der Schreiber nochmal mit auf eine Bergreise. Zwei Gipfel sollen wir vor Augen haben. Aber nur auf einem Gipfel dürfen wir durch Gottes Gnade stehen. Ich lese ab Vers 18. Ihr seid nicht wie die Israeliten damals zu einem Berg gekommen, den man berühren konnte, auf dem ein Feuer loderte und der in Wolkendunkel gehüllt war. Es herrschte Finsternis und es tobte ein Sturm. Es dröhnte wie eine riesige Posaune und dann erschallte eine so gewaltige Stimme, dass sie dringend darum baten, kein weiteres Wort mehr hören zu müssen. Sie wichen zurück, als Gott anordnete, wenn auch nur ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Das ganze Geschehen war so furchterregend, dass selbst Mose sagte, ich zittere vor Angst. Ihr dagegen seid zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes gekommen, zu dem Jerusalem im Himmel, wo sich unzählbare Engelscharen zu einem Fest versammelt haben. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter von allen, und zu den Gerechten, die schon am Ziel sind, denn ihr Geist ist bei Gott. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler eines neuen Bundes, und zu dem Reinigungsblut, das viel besser redet als das Blut Abels. So große Privilegien. Und merken wir, sie sind schon da. Wir sind schon auf diesem Berg. Wir sind dorthin gekommen. Aber mit größeren Privilegien gehen auch größere Verantwortungen einher. Vers 25 schreibt der Mann, dem wir dem Hebräerbrief verdanken, hütet euch also davor, den abzuweisen, der zu euch spricht. Schon die Israeliten entkamen ihrer Strafe nicht, als sie den abwiesen, der von einem Ort auf der Erde zu ihnen sprach. Wie viel schlimmer wird es uns ergehen, wenn wir den ablehnen, der vom Himmel her zu uns spricht. Damals erschütterte seine Stimme die Erde, Aber jetzt hat er versprochen, noch einmal werde ich alles erschüttern, nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Diese Worte noch einmal zeigen, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt umgewandelt werden soll. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein unerschütterliches Reich. Deshalb wollen wir dankbar sein, denn dadurch dienen wir Gott, wie es ihm gefällt, in Ehrfurcht und heiliger Scheu. Denn auch unser Gott ist ein vernichtendes Feuer. Merken wir, egal auf welchem Berg wir stehen, Gott hat nie aufgehört, ein Gott zu sein, dem Ehrfurcht gebührt. Wer darf nun stehen auf seinem heiligen Berg? Wir dürfen, wenn wir beharrlich dranbleiben. Der Gott, der sich am Sinai durch Feuer zeigte, der Gott, der sich zu Pfingsten mit Feuer zeigte, der will mit seinem Feuer dauerhaft in uns wohnen. Ohne ihn wird kein Mensch im Gericht bestehen, aber mit ihm gehört uns die Ewigkeit. Bleiben wir dran, liebe Geschwister. Amen.